Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder in der Stammbesatzung mit Nina und mir, Don Felix Rizek.
Hallo.
Servus Nina, schön dich
Hi.
Zu sehen.
Hi. Ja, ebenfalls. Don Felix, ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können den Folgentitel sowieso schon lesen, aber ich habe dir heute eine Einstiegsfrage mitgebracht. Wie hoch ist denn aktuell eigentlich so dein Stresslevel, wenn du dir die letzten 4 Wochen mal anschaust, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil da ein Bruch dazwischen war. Ich hatte nämlich vor, ich glaube, 1,5 oder 2 Wochen Urlaub. Das heißt, okay. Davor war mein Stresslevel, glaube ich, so bei gefühlt 8. Und im Moment bin ich, glaube ich, in der besten Phase meines Jahres, nämlich 2 Wochen nach Urlaub und 4 Wochen nach dem nächsten Urlaub. Da ist mein Stresslevel so bei vielleicht 2,5.
Okay, auf den Punkt, ob jetzt Urlaub Einfluss auf Stresslevel haben sollte oder haben kann, kommen wir, glaube ich, nachher noch. Aber ist ja schon mal super, dass du so lange dein Stresslevel nach dem Urlaub noch niedrig gehalten hast. Genau, heute soll es nämlich um Stress gehen.
Mir ist es schon aufgefallen, dass du ein bisschen Stress vorgearbeitet hast. Und weißt, ich laufe immer so durch die Straße und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber da sind ja immer diese Zeitungsständer. Und man liest so, was die Überschriften des Tages sind. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es steht eigentlich gefühlt jeden dritten Tag irgendein Artikel zu Stress in den Medien.
Oh
und
ja.
Dann habe ich das einfach mal gegoogelt und geschaut. Und also in den klassischen Medien stehen natürlich immer so Sachen drin wie Ärzte im Stress mit Bürokratiedilemma und die Grenzen zwischen Arbeit und Erholung verschwimmen. Vielleicht erkennt sich da jemand wieder. Also ich schon. Oder Arbeitsbelastung in der Schulleitung, das sind zwar nicht wir, aber jeder fünfte Schulleiter zeigt Burnout-Symptome. Also da werden schon ein paar Keywords angesprochen, nämlich Stress und Burnout. Und ich könnte jetzt einfach immer weiter vorlesen und das ist nur 2026, was es für unendliche Themen zum Thema Stress in den Medien gibt. Aber auch im Deutschen Ärzteblatt wird Stress schon ziemlich aggressiv thematisiert. Zum einen wird gesagt, dass der Stress, den wir als Ärzte und Ärztinnen in der Arbeit erfahren, häufig zu Arbeitszeitverkürzungen führt. Und das ist nochmal ein kleiner Hello an Herrn Merz, der ja da auch irgendwie mal sich dazu geäußert hat, dass man vielleicht weniger Teilzeit arbeiten sollte. Und dass diese Debatte und dieser Stress eben noch mehr zu ärztlichem Mangel führt. Also das sind so die Themen, die wir nur allein im letzten Jahr schon gelesen haben. Und noch ein letztes, was vielleicht für unsere Hörer relevant ist. Viele Medizinstudierende sind bereits so gestresst, dass sie am Anfang ihres Berufslebens bereits überlegen, ob sie aus der therapeutischen Medizin aussteigen.
Ja, das ist natürlich alarmierend und ähnlich alarmierend sind die Zahlen, die der Marburger Bund vom Marburger Bund Monitor 2024 liefert. Da habe ich mal die Zahlen rausgesucht und zwar geht es da um den Stress im ärztlichen Alltag. Ja, diese Umfrage wurde unter mehr als 9.600 angestellten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt und es geben 49% dieser Befragten an, dass sie sich häufig überlastet fühlen in der Arbeit und 11% so sagen sogar, dass sie ständig ihre Grenzen überschreiten und genau 2% empfinden in ihrer Arbeit keinen Stress. Also ich ehrlich gesagt würde mich auch interessieren, wer da ankreuzt, ich empfinde während meiner ärztlichen Arbeit überhaupt keinen Stress, weil so eine Person würde ich echt gerne mal kennenlernen. Da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Also bei mir wäre das Kreuzchen schon auch bei, zumindest ich empfinde regelmäßig Stress in der Arbeit. Ja. Und die Gründe werden dafür da auch abgefragt. Da ist so das Klassische dabei. Du hast vorhin schon gesagt, so ja, diese schlechte IT-Ausstattung zum Beispiel ist ein Punkt, diese ganze Bürokratie, aber auch Personalmangel, Zeitdruck und natürlich auch nicht zuletzt die emotionale Belastung, die man einfach in der ärztlichen Arbeit hat. Also ihr seht schon, unser Hauptthema heute soll Stress im ärztlichen Alltag sein, aber vor allem auch das Stressmanagement. Ja. Und hier wollen wir auf 4 Themen konkret eingehen. Also zunächst wollen wir nochmal ganz kurz definieren, da wird es ein bisschen physiologisch, was ist Stress eigentlich und was macht es in meinem Körper? Ja?
Nerd-Alarm.
Nee, nicht, es wird nicht schlimm, bitte. Also seid stark, wir halten das miteinander durch. Es ist eigentlich ganz interessant. Dann als zweites wollen wir darauf eingehen, wie gestresst bin ich eigentlich? Wie erkenne ich Stressfaktoren bei mir in meinem ärztlichen Alltag? Und als drittes, wie eliminiere ich denn diese Stressfaktoren in meinem Berufsalltag? Weil das ist vielleicht gar nicht so einfach. Man sagt ja immer, ja, Ärzte sind sowieso immer alle gestresst und überarbeitet und weiß ich nicht, kommen nicht zu einem ins Zimmer als Patient, Patientin, weil die sowieso so gestresst sind. Und viertens wäre dann noch so, wo ist denn die Grenze zum Burnout? Wir haben Burnout vorhin schon angesprochen, das ist so ein plakatives Schlagwort irgendwie. Wo endet Stress, wo beginnt Burnout, wo wird es ungesund? Auf das wollen wir heute so eingehen. Und als erstes, was ist Stress und was macht das auf physiologischer Ebene mit mir? Dann Felix, willst du uns da kurz was dazu erzählen, bevor ich dann einsteige mit dieser Neuroendokrinologie?
Who knows? Also wir erinnern uns alle, glaube ich, an unser Studium und ich meine, dass das in dem Psychologie-Psychiatrie-Part war, wo wir über die unterschiedlichen Stressarten aufgeklärt worden sind, nämlich, dass es guten und schlechten Stress gibt. Der gute Stress, auch Eustress genannt, das kann tatsächlich dazu führen, dass wir effektiver arbeiten, dass wir motivierter arbeiten. Aber wichtig ist, dass das eben nur kurzfristig ist. Alle langfristigen Stressoren, die belasten unser System und unser Gemüt.
Und was ist denn häufig, für dich, das würde mich jetzt total interessieren, was ist denn für dich Eustress in deinem klinischen Alltag?
Naja, wenn man sich so überlegt, was meine Arbeit ist, ich mache ja da kein Geheimnis draus, ich bin ja viel in der Notfallmedizin tätig, in der Unfallchirurgie, das sind natürlich akut medizinische Situationen, die ein Stress sind, die aber irgendwie halt auch befriedigend sind und die natürlich einen Endpunkt haben. Ja, also wenn ich mich aktiv in einem Schockraum um einen Patienten kümmere, ist das natürlich schon ein Stress. Aber ich weiß, das endet demnächst in irgendeiner Art und Weise. Und genau ist es, so ist es natürlich auch bei irgendwelchen Operationen. Das heißt, das würde ich als Eustress bezeichnen, dass man eben Druck hat, dass man dann voll in the zone ist, wie man so schön sagt, und fokussiert arbeiten kann.
Ja, super. Und für den negativen Stress, also den De-Stress oder Distress, ich glaube, da müssen wir uns gar nicht lange damit aufhalten, weil jeder von uns kann wahrscheinlich aus dem Stegreif 100 Beispiele erzählen, was alles negativer Stress ist. Uns soll es ja heute darum gehen, wie können wir das reduzieren oder vielleicht dem Ganzen vorbeugen, ja? Und jetzt nochmal der kurze Ausflug eben, was passiert in meinem Körper? Ja, weil den Körper interessiert es jetzt nicht, ob da vor dir ein Polytrauma-Patient liegt oder ein Säbelzahntiger vor dir steht. Ja, oder ob du einfach Sorgen hast, dass du deine ganzen Aufgaben, To-Dos nicht vor der Deadline bewältigen kannst. Ja, das interessiert deinen Körper nicht. Der fährt einfach alles hoch, was er so hat. Akut natürlich der gute alte Sympathikus. Ja, und dann haben wir diese neuroendokrine Achse. Das ist die HPA oder HPA-Achse, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde. Ja, am Ende dieser Achse steht nach ein paar Hormonen dann das Cortisol. Ja, und das ist diese akute Reaktion. Gefährlich wird es dann eher, wenn es chronisch wird. Ja, bei anhaltendem Stress verändert sich nämlich funktionell und strukturell ganz viel im Gehirn. Und zwar in den Regionen erstmal Amygdala. Ja, die Amygdala insgesamt wird reaktiver. Das heißt, Bedrohungen werden grundsätzlich schneller wahrgenommen. Ja, es kann aber auch sein, dass Dinge, die eigentlich per se nicht bedrohlich sind, auch schon als bedrohlich wahrgenommen werden und schneller wahrgenommen werden. Dann der präfrontale Kortex. Ja, der steht dann für eine schlechtere Impulskontrolle und schlechtere Entscheidungsfindung und Planung. Und nicht zuletzt Hippocampus. Ja, hier geht es vor allem um Lern- und Gedächtnisprozesse, die bei so chronischem Stress total beeinträchtigt werden. Ja, also und normal, kommt das Cortisol jetzt dazu, normal funktioniert die Cortisolsekretion pulsatil und bei akutem Stress wird zusätzlich Cortisol ausgeschüttet. Was ändert sich dann bei chronischem Stress? Da ist so, dass die komplette Regulation dieser neuroendokrinen Achse verändert wird, ja, und dazu führt, dass es am Schluss zu einer höheren Infektanfälligkeit kommt, zum Beispiel auch zu gestörter Wundheilung. Und chronisch ist im Körper eine niedriggradige Entzündungsaktivität da. Das ist ultra schlecht. Und man hat dann im letzten Schritt erhöhtes Risiko für metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen. Also alles super schlecht. Ein Punkt, der sogar dann nicht nur einen selber betrifft, sondern auch noch andere, kommt noch dazu. Und zwar, Don Felix, jetzt ist wieder dein Einstieg.
Wow, als ob wir das geskriptet hätten. Also, letztendlich ist alles, was wir jetzt gesagt haben, ist halt, das ist für mich scheiße, ich will nicht gestresst sein.
Ja.
Wieso thematisieren wir das oder wieso wollen wir das auf großer Ebene thematisieren? Weil natürlich das auch zu Fehlern durch uns führt und am Ende des Tages dann zu Schäden an den Patienten. Also die Allgemeinheit profitiert davon, nicht gestresste Ärzte und Ärztinnen vor sich zu haben, wenigstens Absolut. Nicht dauerhaft gestresste.
Okay, das glaube ich führt uns zu unserem zweiten großen Punkt. Wie gestresst bin ich eigentlich? Ja, wie kann ich rausfinden, ist mein Stresslevel noch normal? Ist es sogar eher leistungssteigernd, mein Stresslevel? Oder ist es vielleicht schon ungesund oder krankhaft? Ja, da gibt es so eine ganz coole Skala, das ist die Perceived Stress Scale oder PSS-10. Das sind 10 Fragen. Da muss man die letzten 4 Wochen betrachten. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Das ist ein ganz cooler Fragebogen eigentlich. Kann man sich mal anschauen. Und da ist allgemein halt das Endergebnis ist, wie gestresst warst du in den letzten 4 Wochen? Ja, und da kann man dann so eine Dynamik rausfinden. Dann Felix, was findest du, wie sinnvoll ist es, dass man sowas vielleicht im ärztlichen Umfeld ab und zu mal vielleicht selber so den Fragebogen durchgeht oder weiß ich nicht, einmal im Quartal und schaut, hey, wie gestresst bin ich jetzt? Ja, nein. Was denkst du da?
Also ich finde es erstens gut, dass es ein Tool gibt, wo man das mehr oder weniger objektivieren kann. Ich glaube, wenn man langfristig in diesem Job effektiv sein will und glücklich sein will, sollte man sich regelmäßig reevaluieren. Habe ich mich jetzt regelmäßig anhand dieses Fragebogens bisher evaluiert? Nein. Aber ich setze mich schon regelmäßig hin und überlege mir so, okay, an welchem Punkt bist du gerade? Bist du zu ausgelastet? Und also wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir jetzt gerade drüber reden, ich habe tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass ich zu ausgelastet bin und versucht, an diversen Stellschrauben zu drehen, um das eben ein bisschen zu optimieren. Und das heißt, ja, ich bin schon der Meinung, dass man sich regelmäßig selber evaluieren sollte.
Absolut. Und dazu kam ja auch vielleicht die Inspiration zu dieser Folge. Wir wollen uns ja immer lösungsorientiert mit Problemen auseinandersetzen und deswegen heute auch hier für euch quasi so eine Art Unterstützung. Und wir haben noch eine Liste erstellt mit Punkten, bei denen man schon merkt, dass der Stress vielleicht ein bisschen zu viel wird. Ja, also man kann ja diese PSS-10 einmal für sich durchgehen. Und jetzt sind so Punkte dabei und ich würde sagen, wenn man bei mehr als 3 oder 4 Punkten davon sagt, ja, da erkenne ich mich jetzt schon wieder, dann finde ich, ist es an der Zeit, dass man sich aktiv mal mit seinem eigenen Stresslevel auseinandersetzt, auch wenn das unbequem ist. Ja, da hinsetzen und über sowas nachdenken ist nicht so toll, aber insgesamt denke ich, kann es die Lebensqualität und die Arbeitsqualität total verbessern. Also Symptome oder Faktoren, die man da vielleicht bemerkt bei sich selber, kann man ja mal ehrlich sein. Gereiztheit, Zynismus, Konzentrationsprobleme, Fehler häufen sich, vielleicht sogar schon Schlafstörungen oder Grübeln, Gedankenkreisen. Ja. Dann, was ich auch total schlimm finde und aber schon wirklich so ein Warnsymptom ist, keine Freude mehr an der Arbeit mit Patientinnen und Patienten. Das ist total dramatisch, finde ich, aber das kann schon ein Symptom sein. Und dann, Erholung gelingt nicht mehr. Ja. Kopfschmerzen, jetzt kommen wir in diese Richtung eher so, somatische Richtung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Tinnitus, Herzrasen, vielleicht sogar Haarausfall und häufigere Infekte. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da, ich würde mal sagen, mehr als 3 oder 4 von den Symptomen bei euch bemerkt, dann vielleicht mal kurz hinsetzen, durchatmen und drüber nachdenken, was ist eigentlich da mit mir los? Und ich glaube, das ist gleich eine Überleitung zu unserem dritten Punkt und zwar.
Warte mal, welche von den Symptomen empfindest du denn? Gibt es eins von diesen Symptomen, das du hast?
Würde ich schon sagen, ja. Bei mir wirkt sich sowas immer total auf den Schlaf aus. Ja. Das habe ich jetzt aktuell nicht so in der Form, aber wenn ich viel Stress habe, dann wirkt sich das bei mir total auf den Schlaf aus. Ja. Also ich bin super happy, dass ich zum Beispiel keinen Tinnitus habe. Das stelle ich mir richtig schlimm vor. Ja. Also das ist echt mein Beileid an alle, die darunter leiden. Bei mir ist es, sind Schlafstörungen. Wie schaut das bei dir aus?
Es gibt natürlich, glaube ich, bei jedem von uns mal Tage, wo man nicht gut schlafen kann. Ich glaube, man muss das ein bisschen relativieren. Also wenn du einen emotional aufwühlenden Tag hast, keine Ahnung, es kann ja mal ein Patient sterben oder so, dann ist es, glaube ich, normal, dass man nicht gut schlafen kann danach.
Aber das denke ich auch,
Dieses dauerhafte Schlechtschlafen, das vielleicht auch in Kombination mit Grübeln ist, das habe ich zum Glück nicht. Wo ich schon häufiger merke, weil ich den Job ja jetzt schon eine Weile mache, dass ich mich manchmal wirklich zurücknehmen muss in meiner Reaktion auf die Bagatellen, mit denen Patienten an mich herantreten oder mit den Dreistigkeiten. Und da, ich glaube, ich kann das meistens ganz ruhig managen, aber ich merke schon, dass es zunehmend Kontrolle braucht.
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Notfallmedizin oder in einem Setting wie in der Notaufnahme beides häufiger vorkommt, als wenn man jetzt wirklich komplett in einem Fach arbeitet, in dem man jetzt mit Notaufnahme keinen Kontakt hat.
Das kann ich glaube, da ist
vielleicht der Wechsel auch ganz gut, dass du ab und zu dann auch Wochen hast, in denen du die Notaufnahme nicht von innen siehst. Ja, also das ist vielleicht gar nicht schlecht als Stressbewältigungsmechanismus.
Ich meine auch, dass das eine der Fachrichtungen ist, die das höchste Risiko für Stress bzw. Burnout haben. Aber da können wir mal dann drüber reden.
Ja, voll. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Okay, dann wollen wir jetzt kommen zum Punkt, wie eliminiere ich jetzt diese Stressfaktoren? Ja, ich habe das jetzt erkannt, so was mich alles stresst in der Arbeit oder im ärztlichen Alltag. Und ich glaube, da gibt es erstmal ganz offensichtliche Punkte, die, glaube ich, in der Umsetzung nicht trivial sind, die wir einfach kurz nennen wollen. Und dann wollen wir aber ganz konkret auf Tipps von unserer Seite eingehen, weil ich meine, sowas, diese allgemeinen Tipps ist halt sowas wie ja, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung, soziale Kontakte, Grenzen setzen, Erholungszeiten planen. Ja, das klingt alles ganz gut, das sind aber Riesenblöcke. Und wir wollen jetzt auch eher so auf pragmatische Tipps eingehen, die man vielleicht auch etwas leichter umsetzen kann und die einem auch schnell was bringen und den Stress hoffentlich dann auch langfristig reduzieren. Ich möchte mal einsteigen mit dem Beispiel, du hast ja schon am Anfang erwähnt, du warst jetzt ein paar Wochen im Urlaub, aber ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, jetzt frisch aus dem Urlaub, irgendwie 2 Wochen am Strand und jetzt schon am Ende vom ersten Arbeitstag reicht es mir schon wieder, die ganze Erholung ist weg und ich bin schon wieder genauso gestresst wie vorher. Also und ich finde, da muss sich halt irgendwas ändern, damit ich nicht immer wieder am gleichen Punkt lande und sofort dekompensiere und genau um sowas soll es jetzt gehen, ja, dass man so sich ein bisschen vielleicht Gewohnheiten etabliert, um sowas zu verhindern, ja, dass man überhaupt nicht auf so ein hohes Stresslevel kommt, dass der Urlaub gar nichts mehr bringt.
Also ich will jetzt gar nicht Victim-Blaming betreiben, gell? Es gibt sicherlich, dass man halt aus dem Urlaub zurückkommt und dann sozusagen direkt wieder in das Stresslevel einsteigt. Aber ich glaube, es gibt auch die Situation, man stresst sich sozusagen in seinem Urlaub einfach weiter, nur anders. Ja, also man kann ja sich im Urlaub tatsächlich erholen. Man kann natürlich auch Sachen machen, die halt per se auch stressig sind. Also wenn man sich halt einen voll programmierten Urlaub dann holt, wo man vielleicht, also wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, ausreichend Schlaf. Ja, was, wenn du jetzt eine Woche lang auf Ibiza fährst und jeden Tag Party machst, dann hast du vielleicht nicht ganz dich erholt. Dann hast du vielleicht deine sozialen Kontakte gepflegt, aber dein Körper selber ist auch nicht unbedingt erholter.
Ja, das stimmt, auf alle Fälle. Und ein guter Tipp, also fahrt auch im Urlaub mal einfach in die Natur und vielleicht nicht auf einen Städtetrip oder nach Ibiza. Und was können wir jetzt im ärztlichen Alltag machen? Ja, also wirklich die Tipps, was hilft dir jetzt als Mediziner, Medizinerin weiter? Willst du gleich mal mit einem Tipp einsteigen, Don Felix? Ich glaube, du hast da ein paar parat.
Also ich habe tatsächlich gerade eine neue Strategie umgesetzt, die ich auch auf meine Assistenzärzte so ein bisschen versuche zu schulen. Und zwar gerade so in der Notaufnahme, aber ich glaube, das ist halt egal, wo man arbeitet. Man ist halt die ganze Zeit unter Spannung, weil man hat die ganze Zeit irgendwas zu tun und dann kommt vielleicht nochmal eine Pflegekraft rein und will nochmal irgendwas. Und man kommt eigentlich gar nicht zu dem Punkt, dass man mal durchschnauft. Und ich habe jetzt tatsächlich angefangen, dass ich nach jedem Patienten, dem ich einen Entlassbrief in die Hand drücke, einfach 10-mal tief durchatme. Ich gehe einfach in mein Zimmer und atme einfach 10-mal durch. Und wenn man das hochrechnet, wie viele Patienten sehe ich am Tag, dann ist das wirklich nicht so viel Zeit, die ich da verbrenne, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich merke, das holt mich jedes Mal einen kleinen Moment runter. Das ist zwar nur was Kleines, aber ich glaube, das ist so einer der Tipps. Und dann vielleicht 2 Sachen, mit denen ich tatsächlich Probleme hatte. Das eine ist, ich glaube, wenn man im Schichtdienst arbeitet, haben viele von uns das Problem, soziale Kontakte zu pflegen. Denn für jeden, der nicht im Schichtdienst ist, die fragen dich halt so zwei oder dreimal, ja, hast Bock mitzukommen? Und du sagst halt dann zwei oder dreimal, ja, nee, an dem Wochenende, ja, arbeite ich oder da habe ich Nachtschicht. Und dann, ja, wird das mit dem gefragt werden weniger. Das merkt jeder. Mhm,
ganz schnell, ja.
Das erfordert von uns natürlich schon Eigeninitiative. Ich muss mich tatsächlich ganz oft mit meinem Kalender hinsetzen. Und zum Glück ist meine Frau da auch oft proaktiv und sagt, hey, wann hast du mal wieder was geplant? Geh, setz dich mal hin und such dir was aus. Und ich glaube, dass man das tatsächlich proaktiv machen muss. Man muss sich hinsetzen mit seinem Kalender und schauen, wann könnte ich was machen und sich dann halt da was planen.
Ja, und es gibt auch dann genügend Leute, die überraschenderweise auch dann mal vormittags Zeit haben oder so. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ werden und dann findet man schon einen Termin. Aber soziale Kontakte, top. Also sollte
Und das ist natürlich das richtig Geile, wenn man sich mit anderen Leuten anfreundet, die auch Schichtdienst arbeiten, wie du gerade selber sagst. Da gibt es auch mal Zeit, Leute, die dann Zeit haben. Mhm. Dann, oder selbstständig übrigens, einer meiner besten Freunde ist selbstständig im IT-Bereich, der hat immer Zeit. Und dann kann man nämlich auch zu Zeiten, wo nicht Stoßzeit ist, irgendwo in einem Restaurant oder in irgendeinem Dings, wo man eine Aktivität machen will, da hingehen und hat so, sogar noch den Benefit. Ja. Und ein anderes, ich glaube, da tut man sich ganz am Anfang schwer, also ich habe das gerade erst jetzt richtig für mich entdeckt, ist das Grenzen setzen.
Oh ja.
Das kann man so leicht raushauen, so ja, man muss halt Grenzen setzen, aber ich glaube, man muss da auch nicht unfreundlich sein und man muss auch nicht sozusagen als Nicht-Team-Player auffallen, sondern man kann ganz klar sagen, hey, das und das und das bin ich bereit zu machen und das bin ich sogar bereit zu machen über das normale Limit hinaus und alles, was danach kommt, sage ich halt auch mal nein und da bin ich deutlich großzügiger geworden.
Ja, absolut. Und vielleicht könnt ihr da mal in euch gehen und überlegen, wie es euch dabei ging, als beim letzten Mal, als ihr was vereinbart hattet, irgendein Treffen oder irgendein Projekt oder in der Arbeit irgendein Meeting oder sowas, das dann von anderer Seite abgesagt wurde. War dir dann da so, okay, schade? Oder war dir so, zum Glück haben die abgesagt, die andere Seite, weil es war mir sowieso viel zu viel. Ja. Und da merkt ihr dann, dass ihr die Grenze wahrscheinlich schon weit irgendwie überschritten hattet. Und da kann man auch, glaube ich, so ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo ist denn eigentlich meine Grenze? Weil ich glaube, da überschätzt man sich ganz gern mal und sagt dann halt bei allem ja. Und dann merkt man am Ende, oh, jetzt habe ich bei 10 Sachen ja gesagt und ich habe eigentlich Zeit für 3 oder so. Ja, finde ich total gut, die Tipps. Jetzt nochmal ganz kurz auf das Atmen. Du hast ja schon gesagt, so, du machst es nach jedem Patienten. Ein Punkt dazu ist vielleicht noch, dass man auch so eine Art Reset machen kann. Ja, also der Patient verlässt das Behandlungszimmer, man atmet kurz durch und sobald die Tür mit einem neuen Patienten aufgeht, nicht so denken, oh, schon wieder geht's weiter und so, sondern sagen, hey, die Probleme oder den Stress, den der erste Patient jetzt mitgebracht hat, das ist jetzt erstmal abgehakt. Ja, jetzt kommt eine neue Situation und bewusst die Altlasten irgendwie aus dem Kopf rausschieben und mit der neuen Situation anfangen. Ja, und nicht in der alten Situation irgendwie noch festhängen so. Ja, also am besten ist natürlich, man kann dazwischen kurz aufstehen, kurz was trinken, kurz ans Fenster gehen oder sowas. Genau, und dann nochmal zum Atmen. Keine Angst, es wird jetzt nicht esoterisch, sondern es wird wissenschaftlich belegt. Und zwar gibt es verschiedene Atemtechniken, die man machen kann. Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz mit drauf eingehen. Ich erwische mich da selber dabei, dass ich das nicht oft mache, weil ich habe immer das Gefühl, ich ersticke dabei. Aber es ist, glaube ich, auch so eine Trainingssache. Und zwar möchte ich euch zwei Atemtechniken kurz vorstellen. Die dauern nicht lange, die kann man, denke ich, in jeder Pause oder so kurz einbauen. Das eine ist Box Breathing. Ja, man stellt sich im Kopf ein Quadrat vor und dann macht man 4-mal diese Übung. Also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten. Ja, und man läuft praktisch im Kopf so dieses Quadrat ab. Dann 4 Sekunden ausatmen und wieder das 4 Sekunden halten. Ja, und dann wieder 4 Sekunden einatmen und so weiter. Macht man 4-mal. Senkt nachweislich die Herzfrequenz. Richtig cool. Ich habe immer das Gefühl, bei den 4 Sekunden halten, dass ich ersticke. Aber ja, wahrscheinlich kann man anfangen mit immer 2 Sekunden Intervallen oder so. Und dann gibt es noch den physiologischen Seufzer. Ja, stellt euch so ein kleines Kind vor, das so richtig sich in so einen Heulkrampf reinsteigert. Und zwar macht man es so, dass man 2-mal kurz durch die Nase einatmet und danach lang durch den Mund ausatmet. Was passiert da im Körper? Das erhöht die alveoläre Ventilation und dadurch wird dann auch der CO2-Anstieg in kollabierten Alveolen reduziert. Ja? Und super cool eigentlich. Super simpel und man ist da wie so ein heulendes Kind, aber es funktioniert. Ja, muss ja keiner zuschauen, dabei kann man eine Tür zumachen vielleicht. Genau, soweit zum Atmen und das Finde ich ganz interessant. Muss ich ganz ehrlich sein, habe ich noch nicht konsequent umgesetzt, aber ich glaube, es bringt schon was. Ja, also warum sollen wir es nicht mehr ausprobieren, dem eine Chance geben? Dann eine Sache, die ich tatsächlich schon wirklich nutze und umsetze, ist so, nutze die Minuten. Das ist für mich total wichtig. Ich habe als Beispiel jetzt mal mitgebracht, einen OP-Bericht diktieren oder direkt schreiben. Ja, vielleicht nach einer OP ist ganz nett, wenn man sich irgendwie mit Kollegen hinsetzt, mal einen Kaffee trinkt oder so. Aber es ist auch echt okay, wenn man sich die paar Minuten hinsetzt und den OP-Bericht direkt diktiert. Es macht nichts besser, das aufzuschieben. Ja, und das ist für mich so, es sind oft durch Wechselzeiten im OP oder so, einfach ein paar Minuten Zeit, setz dich hin und schreib diesen OP-Bericht. Ja, und das ist so mein Beispiel für nutze die Minuten. Aber genauso, denke ich, kann man die Minuten eben auch nutzen, um sich kurz zu erholen, entspannen. Also völlig legitim in der Zeit auch einen Kaffee zu trinken. Was ich halt blöd finde, ist, wenn man einfach in Leerlauf schaltet und einfach irgendwo rumhängt. Ja, das finde ich nicht so toll. Sondern nutzt es bewusst, entweder für was wegarbeiten oder für aktiv entspannen.
Also lasst euch nicht von der Nina beim Rumhängen und Rumlümmeln. Das findet ihr nicht so gut, ja.
Das ist okay, wenn man es effektiv macht. Ja, wenn man bewusst entspannt, dann ist okay. Ja, dann Punkte ist aus dem Buch Stress dich richtig. Ja, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das finde ich ganz, ganz interessant. Da geht es so um konkrete Lösungsstrategien für Stress und Stressmanagement. Stell dir die Frage, kann ich das Problem oder den Stressor jetzt lösen, beeinflussen oder muss ich es akzeptieren? Ja, wenn ich es selber lösen kann, dann einfach handeln, einfach machen. Wenn ich es beeinflussen kann, dann kommunizieren, ja, mit der anderen Partei vielleicht. Und wenn ich einfach das Problem oder den Stress akzeptieren muss, weil ich sowieso keine Lösung dafür habe, dann akzeptieren, aber bewusst sagen, hey, ich akzeptiere es jetzt und dann spare ich einfach Energie. So, finde ich eigentlich ganz, ganz schöne, simple Handlungsanweisung. So.
Genau. Ich merke, das ist ja was sehr Erwachsenes, dass man sozusagen akzeptiert, dass man Sachen nicht ändern kann.
Ja.
Man merkt es ja Kindern an, die wollen irgendwas und können sich aber nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass das jetzt nicht möglich ist. Ja, wie zum Beispiel, ich will jetzt aber in Amerika sein. Ja, du bist aber halt nicht.
Schwierig.
Und ich merke aber auch, das ist das vielleicht, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo ich auch manchmal ungeduldiger bin mit Patienten, wenigstens innerlich, dass ich merke das als Unreife von vielen Menschen, die sagen, ja, ich kann jetzt gar keinen gebrochenen Arm haben. Das geht jetzt gar nicht.
Ja.
Und du merkst, dass Leute sich sehr schwer tun, mit einer Situation klarzukommen, beziehungsweise die zu akzeptieren, als das ist jetzt die Situation, ich muss jetzt damit handeln und nicht, ich wünsche mir eine andere Situation. Deswegen, das ist schön, dass du das ansprichst. Aber ich glaube, wir haben in der Medizin so den Vorteil, dass wir leider von Beginn an häufig damit konfrontiert sind, eben in Situationen zu sein, die nicht ideal sind und dann halt lernen müssen, dass man das Beste aus der existierenden Situation macht.
Mhm, ja.
Jetzt, ich glaube, so die direkten Punkte, ich meine, einen Punkt, glaube ich, finde ich wichtig, dass wir den noch ansprechen, weil das einfach so unser Ding ist, gell?
Ja, schieß los.
Ja, wir sind beides sportliche Menschen.
Sport, und, yes.
Und Sport ist ja auf jeden Fall ein Stressbekämpfer, wenn man das in Maßen macht und nicht Sport sozusagen zu seinem Extra-Stressor macht.
Ja.
Das ist eben wichtig. Also ich glaube, für mich war Sport erst dann wirklich gut als Stresseliminationstool, als ich erkannt habe, dass ich mich vielleicht nicht mehr zu krass in meine Sportarten reinhängen kann. Weil wenn jetzt ich noch weiterhin einen kompetitiven Gedanken gehegt hätte und gesagt hätte, so, ich will aber weiterhin auf höchstem Niveau Kampfsport betreiben oder was weiß ich, dann wäre das halt einfach nur ein anderer Faktor, der mich halt auch belastet, weil ich dann sagen muss, okay, wo kriege ich jetzt die Zeit her zum Trainieren oder was?
Absolut. Also ich habe das ja gelernt, dass wenn man mal einen Halbmarathon gemacht hat, ist die Regel, man muss das auch möglichst häufig erzählen, dass man mal einen Halbmarathon gemacht hat. Also mache ich das jetzt hiermit. Und da war es schon so, dass ich dann teilweise so dachte, shit, ich muss heute noch laufen gehen und ich bin aber müde oder ich hatte Nachtdienst oder irgendwas. Das ist dann halt schon ein bisschen Quatsch, gell? Also ich war dann super erleichtert, als ich den tatsächlich geschafft habe und war dann auch stolz und alles. Aber im Nachhinein dachte ich so, also so ein paar einzelne der Trainings waren halt schon so an der Grenze, dass es mich eher gestresst hat als entspannt, ja, auf alle Fälle. Don Felix, ich habe noch ein paar Tipps dabei oder stresst ich dich jetzt zu sehr, wenn ich jetzt noch ein paar Tipps raushaue?
Nee, solange danach noch Zeit ist, damit ich sozusagen meine Herzensangelegenheiten noch besprechen kann.
Auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall. Pass auf, und zwar zu einem Punkt möchte ich gerne deine Meinung. Und zwar ist es das 80-20-Prinzip. Das ist ja eigentlich für mich ein ganz beliebtes Thema, nämlich dass man sagt, hey, Perfektionismus ist nicht unbedingt notwendig. Aber ehrlich gesagt, in der Medizin braucht man schon manchmal 100%, ja, da reichen die 80% nicht. Und sagen wir mal, wenn es um eine Medikamentenverordnung oder so geht. Und auf der anderen Seite, ich musste dann echt lang nachdenken, was für Beispiele gibt, bei denen in der Medizin dann auch mal 80% reichen. Ja, also ich finde, in der Patientenbehandlung geht nicht. Ja, da muss man schon sagen, hey, ich strebe die 100% an. Aber es ist dann für mich sowas wie, formuliere ich jetzt den Schachtelsatz im Arztbrief nochmal um oder lasse ich ihn einfach so stehen, weil man weiß schon, was gemeint ist. Sowas ist dann für mich so ein Punkt. Wie siehst du das denn?
Ja, finde ich gut, dass du das ansprichst. Ehrlich gesagt, ich finde, selbst in der Patientenbehandlung kann man das vielleicht umsetzen. Und zwar, man muss
sich... Okay, bin ich gespannt.
Ja, man muss... Ich glaube, wir machen uns oft Illusionen, was wir machen und wie viel wir davon machen müssen. Mhm. Und also wenn wir jetzt mal auf unsere Kernfächer zurückgehen und sagen, okay, Chirurgie, ja, wir sind beide chirurgisch tätig. Wenn man rechnet, wie viel mehr Aufwand brauche ich, um irgendwas wirklich 100% zu machen, mhm, und was für einen Benefit hat der Patient tatsächlich davon, mit ja, dem, wie viel Zeit braucht es länger, weil je mehr ja, Zeit der Patient im OP ist, desto schlechter ist das mhm, auch für ihn. Das muss man einrechnen. Das heißt, ja, also jetzt ein banales Beispiel bei uns in der Chirurgie, in der Unfallchirurgie, wenn wir irgendwie einen Knochen verplatten, das ist ja so ein Stereotyp, das wir haben.
Und das stimmt auch manchmal.
Dann machen wir ein Röntgenbild und sehen, oh, aber die Platte, die könnte ja noch hier drüben sein. Dann schaut das Röntgenbild viel, viel besser aus. Mhm. Ja, aber macht das wirklich einen Unterschied? Und macht es ja Sinn, jetzt nochmal 10 Minuten lang da rumzuwursteln, damit es besser ist, hat der mhm, Patient davon Benefit? Oder sage ich, ja, das passt? Also, ja, das, was ich damit sagen will, ich glaube, man muss sich oft schon überlegen, ob es vielleicht schon gut ist, wenn man ein bisschen weniger von irgendwas macht. Das kann trotzdem keinen negativen Effekt für den Patienten haben.
Ja, ich habe auch eine Studie dazu gefunden, dass Ärzte und Ärztinnen, die so sehr perfektionistisch sind, häufiger auch zu Burnout neigen. Und das passt für mich schon sehr logisch zusammen, ja, dass man, wenn man wirklich jeden Laborwert im großen Blutbild nachverfolgt und da irgendwie Detektivarbeit betreibt, dabei aber irgendwie den Kaliumwert außer Acht lässt, während beim Patienten irgendwie Lasix-IV läuft, weiß ich nicht. Also ich glaube, da kommt da wieder dieser Pragmatismus oder so Priorisieren dazu, ja, auf die wichtigen Sachen konzentrieren, und das ist für mich so kombiniert mit diesem 80-20-Prinzip. Ich glaube, es ist nicht immer umsetzbar, ja, aber an manchen Punkten kann man vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, hey, übertreibe ich es jetzt gerade und stresse mich jetzt zu sehr in so ein kleines Detail rein und vergesse vielleicht dabei irgendwie das Big Picture, so, ja.
Absolut. Genau.
Ein Punkt, den ich nur ansprechen möchte, der mir auch total am Herzen liegt, also wir sind ja beide keine Raucher, ja. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn du jetzt irgendwie von, sagen wir mal, von Intensivstation, du bist irgendwie da angestellt und das sind genügend Leute da, die irgendwie die Patienten covern können, und dann gehst halt zum Rauchen runter. Ja, das ist ein Ortswechsel, du bist aus der Situation mal raus. Ich meine, du kannst auch kurz mal durchatmen, aber du inhalierst halt währenddessen ganz schön ungesund und so. Aber theoretisch ist eine Raucherpause eine super schlaue Idee, wenn man jetzt mal den negativen Effekt vom Rauchen ausblendet, ja. Aber so, dass man einfach mal so eine Art Raucherpause für sich macht, aber ohne das Rauchen, ja. Dass man sagt, hey, nach der Mittagspause gehe ich mal kurz 2 Minuten in die frische Luft, in den Patientengarten, was weiß ich, wechsel kurz den Ort oder sowas. Das macht man einfach nicht. Das irgendwie, man erlaubt sich's nicht, glaube ich. Und klar, du kannst jetzt auch nicht einfach vom OP, mitten während der OP rauslaufen und so, logisch, natürlich. Aber ganz ehrlich, die 2 Minuten, 3 Minuten, die das dauert, mal kurz einen Ort zu wechseln, mal kurz durchzuatmen, kurz Beine vertreten, das wäre eigentlich so schlau und man macht das einfach nicht. Also ich erzähle jetzt diesen Tipp, aber ich mache das selber halt nicht, ja.
Und also ich habe das angefangen, ich habe dann, ja, da habe ich tatsächlich einen ganz guten Lifehack für mich entdeckt, mhm, den hat auch eine meiner Assistenzärztinnen, glaube ich, als Anlass genommen, diesen Podcast zu hören. Also ich trinke regelmäßig während der Arbeit auf Ex einfach einen halben Liter Wasser aus. Und was macht das? Erstens, man vergisst immer selber zu trinken regelmäßig. Ja, und wenn du halt einfach einen kompletten halben Liter auf einmal austrinkst, dann hast du für die nächste Stunde vorgesorgt oder für die nächsten zwei. Ja. Aber du musst auch zeitnah irgendwann mal Pipi machen. Und was macht das? Du musst aufstehen und Ortswechsel machen. Und jetzt gehe ich nicht immer zum nächsten Klo, sondern ich gehe meistens in ein anderes Stockwerk aufs Klo.
Boah, das heißt, hast du auch noch Schritte, ey. Das ist ja der Wahnsinn.
Perfekte Pause. Ich muss mich auch noch ein bisschen bewegen. Und jetzt hat man sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Klo der schönste Ort ist, auf den man gehen kann, aber man hat halt ein bisschen Bewegung und man hat Ortswechsel drin. Und man hat sich ausreichend hydriert.
Stimmt. Das ist eigentlich perfekte Überleitung zu meinem nächsten und vorletzten Tipp. Und zwar, das macht mich immer fast ein bisschen aggressiv, wenn jemand sagt, nee, also während der Arbeit habe ich keine Zeit zu trinken. Ja, oder dann natürlich dann auch nicht zu essen. Ja, das finde ich ganz schlimm, weil natürlich, wenn man lange im OP steht, logisch, dann kann man mal irgendwie ein paar Stunden vielleicht nichts trinken. Ja, das ist auch nicht gut, sagen wir mal abgesehen davon. Aber wenn man auf Station ist, in der Notaufnahme oder ich weiß nicht, außerklinisch oder sowas, trinken ist unfassbar wichtig. Das Gehirn funktioniert nicht mehr so. Das kann mir keiner erzählen, dass das Gehirn noch so gut funktioniert, wenn man einfach 5 Stunden nichts getrunken hat. Und also wirklich, nehmt euch bewusst die Zeit. Das dauert 30 Sekunden oder so. Ihr müsst nicht wie Don Felix eine Flasche austrinken.
Doch,
also
könnt
ihr
auch.
Doch, macht es alle. Pflicht. Im nächsten Dienst, jeder trinkt 3 Flaschen Wasser. Und probiert es mal aus. Aber ihr könnt auch einfach euch sagen, hey, pass auf, wenn ich es vergesse, dann stelle ich mir halt einen Wecker, ja, oder ich sage, wenn Visite vorbei ist, da steht meine Flasche, stellt euch in der Früh schon irgendwie 2 Flaschen hin, da steht die Flasche, das ist die nach der Visite oder das ist die, nachdem ich alle Briefe fertig geschrieben habe oder so. Ja, also trinkt was, das kann nicht sein, dass man irgendwie 8 Stunden nicht zum Trinken kommt, dann hat man entweder sich schlecht organisiert oder man hat vielleicht einfach auch zu viel Arbeit, aber das muss drin sein, ja, also man muss ein bisschen da auf seinen Körper auch achten. Und dann vielleicht der letzte Tipp von meiner Seite, das rundet das Ganze vielleicht so ein bisschen ab. Und zwar, wenn ihr euren Dienst oder Tag abschließt, geht bewusst aus der Arbeit raus. Ja? Sagt wirklich, okay, der Dienst ist vorbei, ich trenne mich jetzt da räumlich davon, aber auch im Kopf. Am besten ist natürlich, ihr macht auf dem Heimweg einen Spaziergang oder frische Luft oder sowas und kommt da erstmal runter. Und dann ist auch noch so ein Ding, Schuhe ausziehen heißt, also Schuhe aus ist gleich Dienst aus. Ja? Also setzt euch hin, bei eurem Spind, zieht die Schuhe aus und sagt euch, okay, jetzt ist Ende. Ja, jetzt ist hier ein Strich drunter, ein Schlussstrich für heute und nehmt nicht die ganzen Sorgen mit nach Hause. Man kann sich dann nicht gut erholen. Ja, genau. Das ist mein letzter Tipp.
Ja, und das bringt mich jetzt zu meinem Abschlussplädoyer und zwar folgendem. Jetzt haben wir relativ lange darüber geredet, was wir alles machen können, um Stress abzubauen, um Stress vorzubeugen, um Stress zu erkennen. Und viele von diesen Faktoren sind halt Sachen, die wir selber beeinflussen. Aber es gibt natürlich ganz viele Faktoren, auf die wir als kleine Lichter, in Anführungsstrichen, als Individuen keinen Einfluss haben. So Sachen wie, wieso bin ich gestresst, weil ich zu viel Arbeit habe? Woher kommt die zu viel Arbeit, weil der Dienstplan scheiße ist, weil wir nicht genügend Leute eingestellt haben? Und so weiter und so fort. Oder weil die Arbeitszeit nicht richtig erfasst wird und somit nicht auffällt, dass ich gar keine Pause genommen habe. Also das sind ja systemische, strukturelle Probleme, auf die du oder ich jetzt keinen direkten Einfluss haben. Und ich glaube, dass die Leute, die in der Entscheidung sitzen, sich häufig zurücklehnen und sagen, ja, schaut mal, hier sind lauter Möglichkeiten, wie ihr selber euren Stress adressieren könnt und euch verbessern könnt, nämlich mit den ganzen Tipps, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Aber das alleine ist natürlich nicht die Lösung, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es sogar von der WHO Statements und im Arbeitsschutz gibt es Statements dazu, dass das Erste, was man eigentlich machen muss, um Stress zu reduzieren, ist, systemische Änderungen umzusetzen, damit es besser wird. Und das sehen wir natürlich, also ich persönlich sehe es zurzeit in der Politik ehrlich gesagt nicht so. Ich sehe eher das Gegenteil. Also es ist ja eher eine Arbeitsverdichtung. Ich glaube, es wird nicht einkalkuliert, dass wir alle einen sehr stressigen Job haben, der, wenn man zu viel davon macht, zu emotional belastet ist, dazu führt, dass wir den Job eben nicht länger machen können. Und das heißt, langfristig schaden wir den Patienten nicht nur, indem wir jetzt Stress und Burnout haben, sondern auch, dass wir keine Ärzte und Ärztinnen mehr haben, die den Job weitermachen können. Und das ist jetzt so, ja, Panikrede, aber was können wir denn im Einzelnen doch machen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade am Anfang unseres Jobs uns, auch wenn wir kein politisches Interesse haben, in so Berufsstandesvertretungen wie dem Marburger Bund, beim Betriebsrat oder bei irgendwelchen Ärztekammern einbringen, dass wir uns da anmelden, dass sozusagen das mitgliedsstarke Institutionen sind, die dann politisch mehr erwirken können. Und aber auch, wenn wir die Zeit oder die Kapazität haben, dass wir uns da eben auch mit Wort und Tat einbringen, damit unsere Arbeitsbedingungen eben doch besser werden oder wenigstens nicht schlechter.
Ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Darf man nicht vergessen, ja, dass man das natürlich, Selbstverantwortung ist wichtig und dass man versucht, sich da selber ein bisschen zu helfen. Aber das ist natürlich irgendwann die Grenze erreicht, ja. Und diese politischen Punkte, die finde ich, hast du jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall.
Skalpell oder Spitze, Frage für dich, Nina. Was findest du nach einem belastenden Dienst, einem stressigen Dienst, könnte man sagen, besser? Mhm. Das im Team nochmal aufzuarbeiten oder erstmal alleine runterkommen und drüber nachdenken?
Mhm. Oh, okay, ja, spannend. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Kann ich sagen, ich würde eine Kombination aus beidem machen, dass ich so vielleicht erstmal ein paar Minuten selber drüber nachdenken muss und dann bin ich aber total der Fan von Gesprächen im Team oder mit Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht dabei waren oder mit denen man sich da gut austauschen kann. Also finde ich beides super sinnvoll. Und ich glaube aber, ich bin eher der Typ dafür, dass ich erstmal ein paar Minuten brauche, um selber mal meine Gedanken dazu ordnen, wenn ein Dienst sehr stressig war.
Ich bin da 1:1 bei dir. Das wäre wahrscheinlich das Idealszenario. Meine Erfahrung ist die, dass wenn man Nachbesprechungen nicht direkt macht, auch wenn man gerne einen Moment hätte, um das selber nochmal zu reflektieren, dann laufen alle weg und sind alle weg.
Ja.
Deswegen tendiere ich dazu, die möglichst zeitnah zu machen.
Ja, aber okay. Das stimmt.
Jetzt waren wir zum Übergang zum Burnout.
Mhm, genau, das wäre unser letzter Punkt für diese Folge. Und zwar ist es ja so, dass so chronischer oder anhaltender Stress auch mal in einen Burnout übergehen kann. Das ist manchmal ein schleichender Prozess. Und da würde ich nochmal ganz gern kurz die Definition von Burnout mitbringen. Und zwar ist Burnout keine eigenständige psychische Erkrankung, ja, ist jetzt nicht eine Diagnose oder eine Erkrankung, sondern ein berufsbezogenes Syndrom, das auftritt infolge von chronischem Arbeitsstress, der nicht erfolgreich bewältigt werden kann. Ja. Und da gibt es eine ganz interessante, riesige Studie von 2018, ganz groß angelegt, aus dem JAMA mit über 109.000 befragten Ärztinnen und Ärzten aus 45 Ländern. Und hier ist ganz spannend, die Prävalenz von Burnout wird mit 0-80% beziffert. Ja. Und das liegt ganz einfach daran, dass in diesen Studien, die hier bewertet wurden, die Definitionen und Messmethoden für Burnout komplett unterschiedlich sind. Ja. Es gibt zum Beispiel Maslach Burnout Inventory und selbst dort gibt es irgendwie über 40 verschiedene Definitionen und Messmethoden. Und das heißt, man weiß eigentlich, es ist jetzt von 2018, aber seitdem gibt es jetzt nicht so eine große ähnliche Studie, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie häufig ist denn Burnout bei Ärztinnen und Ärzten. Das ist schwierig zu beziffern und trotzdem ist aber, glaube ich, jedem von uns klar, Burnout ist ein Riesenproblem bei Ärztinnen und Ärzten. Und ich glaube, es würde jetzt auch zu weit führen, dass wir jetzt in der Folge das Thema Burnout komplett aufmachen. Wir wollen nur mal kurz darauf eingehen, was ist denn jetzt der Unterschied? Ja, und da gibt es ein bestimmtes Tool. Don Felix, das hast du mitgebracht. Erzähl uns mal von dem Tool.
Also vereinfacht, glaube ich, kann man sagen, dass Burnout die Endstrecke von zu viel zu langem Stress in der Arbeit ist. Und wir haben vorhin schon mal gesagt, das ist ganz nice, wenn man sich regelmäßig, was den Stress angeht, selbst evaluiert. Und es gibt ein sogenanntes Burnout Assessment Tool, das kann man einfach googeln, da gibt es PDFs davon. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, das als interaktive Excel-Datei herzustellen, die kann man vielleicht für euch verlinken, damit ihr sie runterladen könnt. Und da könnt ihr das einfach mal durchmachen. Das Gute daran ist, das ist keine Online-Plattform, also eure Informationen bleiben nicht irgendwo, sondern nur auf eurem Rechner. Und am Schluss sagt es euch, ob ihr gar kein Risiko, erhöhtes Risiko oder sehr hohes Risiko für einen Burnout habt, beziehungsweise ob ihr schon vielleicht gleich Hilfe suchen solltet. Und ich denke, das macht ihr mal und vielleicht machen wir einfach in der Zukunft nochmal eine separate Folge zum Thema Burnout, falls das Interesse hat.
Genau, finde ich gut. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich hätte Interesse an so einer Folge. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Symptomen, die so ein Burnout mit sich bringt. Und zwar sind wir dann schon in einer, also das sind so drei Hauptpunkte. Wir sind dann eigentlich schon in einer emotionalen Erschöpfung, ja, dass man ständig im Kopf hat, ich kann nicht mehr. Ja. Der zweite Punkt ist die sogenannte Depersonalisation. Dann merkt man schon, so, oder vielleicht merkt man selber noch nicht, aber die anderen vielleicht, einen gewissen Zynismus, ja, dass einfach der Humor nicht mehr Humor ist, sondern wirklich schon Zynismus und dass man eine emotionale Distanz herstellt und dass Patienten bei uns in unserem Job zum Beispiel eher als Fall betrachtet werden und nicht mehr als Mensch, ja. Also das ist die Depersonalisation. Und der dritte Punkt ist eine verminderte persönliche Leistungsfähigkeit, ja, dass man einerseits eben das Gefühl hat, dass man nichts mehr bewirken kann und auf der anderen Seite eben auch so eine sinkende berufliche Selbstwirksamkeit. Das wären so die drei großen Punkte, an denen man so ein Burnout bei Ärztinnen und Ärzten ganz gut erkennen kann. Ja, genau. Und ich denke, wir haben jetzt ganz viele Tipps auch mitgebracht. Einerseits, wie erkenne ich, ob ich Stress habe oder ob ich vielleicht sogar schon Richtung Burnout unterwegs bin? Und auf der anderen Seite, wie kann ich konkret in meinem ärztlichen Alltag meinen Stresslevel senken? Dom Felix, gibt es von deiner Seite noch was, irgendwelche Punkte, die du noch auf dem Herzen hast?
Ich glaube, wichtig ist mir jetzt nur, wie wir rausfinden, wer als zum Abschluss sein Lieblingslied noch nennen darf. Weil ich glaube, wir können sagen, nicht immer zwei Lieder pro Episode machen. Das geht nicht.
Dann würde ich sagen, weil du aktuell gestresster bist als ich, darfst du den Song aussuchen.
Hä, wieso? Ich habe doch nur zwei vorhin angegeben. Aber gut, ich suche den Song
aus. Ja, du hast den nicht gefragt, was ich habe. Vielleicht habe ich hier eins.
Das stimmt. Also, ja. Wir nehmen passend natürlich zum Thema Stressed Out von 21 Pilots.
Super.
Und ich habe auch schon ein gutes Lied für die Burnout-Folge.
Oh, der Anteasern schon der Burnout-Folge, sehr gut. Also ich sehe schon, wir machen die einfach, ja. Und ihr findet die dann gut und ihr dürft uns gerne 5-Sterne-Bewertung geben, dem Podcast folgen und gerne Kommentare da lassen, was ihr euch für Folgen wünscht oder was vielleicht euer Geheimtipp ist, um Stress zu reduzieren. Und dann
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.